Digitale Provinz. Der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Digitale Provinz. Bei mir ist heute Ulrich Bär, seines Zeichens Vorstand der Coworkland Genossenschaft.
Hallo, ich bin froh, dass ich da bin.
Hallo Uli. Wir treffen uns auf der Grünen Woche in Berlin, deswegen auch die Hintergrundgeräusche. Hier sind ja einige aus der Community unterwegs, unter anderem eben auch Uli. Und meine erste Frage ist, wer bist du, wo kommst du her, wie bist du geworden, was du heute bist? Du hast ja auch schon eine bewegte Karriere hinter dir, habe ich gelesen.
Ja, also wenn man ganz zurückgeht, dann habe ich mal Medienwissenschaft studiert in Kiel und in Moskau und war dann bei Volkswagen und habe da in Urzeiten des Internets die Jugendkommunikation mit aufgebaut, war danach selbstständig mit einer Agentur, die sich vor allem auf das Thema Wissensvermittlung mit Medien, Edutainment und so konzentriert hat und bin jetzt seit ziemlich langer Zeit schon eben mit dem Thema Digitalisierung unterwegs. Einerseits technisch, vor allem aber natürlich irgendwie im Koppel drin, ja. Mindset, wie man ja so sagt. Und bin seit 4 Jahren bei der Heinrich-Böll-Stiftung auch mit dem Thema Digitalisierung als Digitalisierer und habe da vor allem den Fokus ländliche Räume, weil wir ja auch als Landesstiftung in Kiel angesiedelt sind und Kreativwirtschaft und mache so Projektentwicklung und solche Sachen.
Okay, toll. Über eine Sache bin ich jetzt gestolpert. Du hast in Moskau studiert?
Ja, ich war ein Jahr lang in Moskau.
Wann war das?
Das war, Moskau war 92.
92 hast du in Moskau studiert. Das muss ja eine tolle Zeit gewesen sein.
Ja. Da war ich recht viel in Moskau, in Russland. Davor war ich schon in St. Petersburg. Jahr vorher, da bin ich nach Leningrad geflogen und aus St. Petersburg wieder zurückgekommen, weil die Stadt da gerade umbenannt worden ist und weil ich mich eben stark mit dem Thema Film und Medien auseinandergesetzt habe, danach noch ganz viel auf Filmfestivals, vor allem in ganz Russland.
Toll, toll. Das war ja ein harter Transformationsprozess damals drüben und auch, sagen wir mal, in Ostdeutschland. Mhm. Kann man da Parallelen ziehen? Wir haben ja heute auch einen Transformationsprozess, der teilweise hart ist, vielleicht auch noch hart wird. Gibt's da Parallelen? Kann man da was vergleichen? Oder kann man das schwer zusammentun?
Naja, es ist, glaube ich, ein Unterschied, ob ein System richtig zusammenbricht. Das hatten wir damals, finde ich. Das war auch in Russland stark zu merken. Oder ob es eine Transformation gibt aus dem laufenden System heraus. So, ne? Das heißt, wir haben da natürlich gesehen, dass, ich sag mal, unheimlich viel wirklich zu Recht und zu Unrecht abgeräumt worden ist und sehr viele Leute einfach stark betroffen waren und ungeregelt irgendwie ihre Existenzgrundlage verloren haben. Das sehe ich so heute nicht. Ne? Es steht natürlich auch schon an, dass man sagt, okay, es gibt vielleicht für Leute, die jetzt noch in bestimmten Jobs arbeiten, die dann irgendwann die KI auffrisst. Die müssen sich neue Zukunftsperspektiven besorgen. Aber ich glaube, es ist schon von der Geregeltheit was anderes. Und ich glaube, der Unterschied mag auch sein, dass sozusagen wir natürlich jetzt hier als Digitalisierer auch eher so auf der Treiberseite stehen. Meine Perspektive damals war ein bisschen eine andere. Ich habe dann sozusagen die Sowjetunion so in ihren letzten Atemzügen noch miterlebt und habe da auch eher sehr stark so die Verlustwahrnehmung gehabt, ne, weil das, was dann da losging, eben jetzt auch nicht so super sympathisch war, ne, das war ja so ungeregelt und viele Leute, die ich kannte, die hatten noch echte Probleme, Lehrer, Intellektuelle, Filmleute und so, ne, die waren also zutiefst verunsichert.
Okay, trotzdem auf jeden Fall spannend und überraschender Punkt. Kommen wir mal zum Thema Coworkland. Kannst du mal kurz erklären, was das ist? Das ist eine Genossenschaft, schon mal spannend. Wem oder was dient die?
Ja, die Coworkland-Genossenschaft ist eine Genossenschaft, die sich aus Leuten, aus Mitgliedern zusammensetzt, die eben selber sich auf die Fahne geschrieben haben, Coworking auf dem Land zu machen. Als Anbieter, ne, die also Coworking Spaces auf dem Land aufmachen wollen oder es auch schon gemacht haben. Und wir haben halt festgestellt in ganz vielen Gesprächen und in der Vernetzung, dass Coworking auf dem Land vor allem gut funktioniert eben als Netzwerk, weil die Orte meistens klein sind, die sind sehr unterschiedlich, sehr divers. Das sind häufig eben wirklich Pioniere, die das jetzt machen, weil sie eher mit dem Herzen dabei sind und es gerne machen wollen und dann schauen, okay, wie lohnt es sich denn jetzt? Also gar nicht so sehr, dass sie damit jetzt reich werden wollen oder so. So, und von daher ist es natürlich sehr, sehr sinnvoll, sich zusammenzutun und zu schauen, was kann man gemeinsam machen, Vermarktung, eben Marktzugang, Buchung, Abrechnung, auch Qualifizierung, Vernetzung, die Grundlagen schaffen überhaupt, so eine Wissensbasis, dass nicht jeder Einzelne sich ausdenken muss, was muss denn jetzt in die AGBs rein, wie sieht ein Nutzungsvertrag aus, wie muss ich mich versichern, was ist mit der GEZ, also all diese Dinge einmal gemeinsam zu regeln, das machen wir als Genossenschaft, quasi als Zentrale sozusagen für unsere Genossen, ganz wichtig eben tatsächlich auch die Plattform, die Buchungsplattform, die wir jetzt aufbauen, wo alle drauf sind. Ja, das ist so die Grundidee. Und das andere, was ganz wichtig ist, ist, dass die Genossenschaft halt selber auch eine Community ist. Ne? Das sind alles Leute, die also dort, wo sie damit anfangen, erstmal mit der Idee alleine sind. Ja, und rundherum werden sie noch nicht so gut verstanden. Und die brauchen natürlich ganz dringend den Kontakt untereinander und den Austausch.
Und wer kommt dann zu, oder wer kann Mitglied werden? Ich verstehe, dass jeder Mitglied werden kann.
Ja, grundsätzlich ist es natürlich, kann jeder Mitglied werden. Unsere Mitglieder sind größtenteils eben tatsächlich Gründerinnen und Gründer von Coworking Spaces, aber es gibt genauso Leute, die sich einfach nur stark mit dieser Sache identifizieren und sagen, das wollen wir unterstützen und deswegen in die Genossenschaften reingegangen sind.
Mhm. Wir produzieren ja aus dem Osten heraus, aus Ostdeutschland, aus Magdeburg. In unserer Umgebung ist es so, dass viele Bürgermeister sagen, wir hätten gerne auch so einen Coworking Space. Das kommt sozusagen von institutioneller Ebene. Mhm. Ist das in eurem Sinne?
Ja, total, total. Also wir haben auch Gemeinden, die Mitglied sind bei uns, wenn die sich auf den Weg gemacht haben, einen Coworking Space aufzubauen. Uns geht es halt vor allem darum, wir glauben daran, dass es gesellschaftlich hoch sinnvoll ist, Coworking Spaces auf dem Land aufzumachen. Wir sehen, dass das auch passiert und uns ist wichtig, dass es möglichst gut passiert, sodass das eben tatsächlich nachhaltig funktioniert, nachhaltig Effekte bringt und die einzelnen Akteure sozusagen möglichst gut beraten, das dann auch durchführen können. Und das gilt natürlich für Kommunale genauso. Ich sag den Bürgermeisterinnen oder Amtsdirektorinnen oder wer damit um die Ecke kommt, immer super Idee, dass ihr das machen wollt. Macht es nicht alleine. Sucht euch jemanden vor Ort, der selber Lust hat, das zu machen, der da mit reingeht. Macht es irgendwie im Public-Private Partnership, weil eine Kommune kann eigentlich nicht so gut einen Coworking Space gründen. Ja, die können Kindergarten machen, damit haben die 30, 40 Jahre Erfahrung. Ein Coworking Space ist eher so wie ein Café aufmachen, wenn er schön und funktionierend sein soll. Eine Kommune kann auch nicht so gut einen Café aufmachen, wo man hinterher sagt, Mensch, da möchte ich gerne hin.
Okay, also das heißt, liebe Bürgermeister, wenn der Wille da ist, dann ist es auf jeden Fall gut, aber man braucht Partner vor Ort. Man braucht sozusagen den privatwirtschaftlichen Antrieb vielleicht auch ein Stück weit, wobei du ja gesagt hast, Geld verdienen und Coworking ist vielleicht auch
nicht so. Ja, ich glaube, man braucht vor allem, also ein Coworking Space ist halt ein Ort, wie gesagt, wie ein Café oder wie ein Hotel oder sowas, wo es eine Vision von jemandem braucht, der sagt, wie soll das aussehen? Was für ein Gefühl, was soll hier sein, damit es auch eine bestimmte Zielgruppe abholt, die dann dahin kommt. Was für ein Netzwerk haben die Leute? Ne? Das ist auch ganz wichtig. Also was für ein Netzwerk haben die Gründer, dass schon mal so eine Start-Community entsteht? Und das ist eben gerade dieses Thema Community, wird häufig auf kommunaler Seite stark unterschätzt. Ja? Ich sage immer, wenn ihr einen Coworking Space aufmacht, dann baut ihr zum einen ein Haus. Ihr müsst aber gleichzeitig auch diese Gemeinschaft aufbauen. Das ist genauso wichtig, fast wichtiger. Man sollte sogar noch früher damit anfangen, ja, weil beides sollte zumindest gleichzeitig fertig sein. Und damit das Haus zu bauen, das können Kommunen super. Diese Gemeinschaft zu bauen und einen Ort, wo die sich wohlfühlt, das können sie nicht.
Kannst du vielleicht nochmal, also wir haben schon ab und zu über Coworking gesprochen, aber trotzdem nochmal die Frage, was bringt denn Coworking, vor allem eben auch in ländlichen Gebieten? Warum empfehlt ihr das denn?
Ja, also da gibt's 1000 gute Gründe. Ne? Also deswegen sind auch eigentlich alle dafür. Ich kann mal erzählen, wie wir da rangegangen sind. Wie gesagt, ja erzählt, ich bin Digitalisierer bei der Böll-Stiftung und ich habe mich vor vier Jahren mal gefragt, Mensch, also ich wollte mich vor allem mit dem ländlichen Raum befassen, weil um uns rum gab es dann zu der Zeit 1000 Smart-City-Konzepte und für die Region gab es zu der Zeit eigentlich noch nichts. Und ich habe mich gefragt, woran liegt denn das eigentlich? Und die Analyse war dann eigentlich, sozusagen, ja, es fehlt an Innovatoren auf dem Land, an Innovatorinnen. Und wir haben dann Workshops gemacht mit Startups, und haben die gefragt, Mensch Leute, warum gründet ihr eigentlich nicht eure coolen Startups auf dem Land, sondern immer nur in der Stadt? Und die haben dann letztlich, was man auch erwartet, erstmal gesagt, ja, da sind die Netzwerke, ja, da sind die Investoren, da sind die Early Adopters, ne? Es ist einfacher, ein Produkt in einer Großstadt, ein digitales Produkt oder ein Service einzuführen. Also kann man sich vorstellen, was da für Gründe sind. Da ist die Szene natürlich, ne? Der Lifestyle.
So,
das kommt alles da rein. Und die haben gesagt, wir könnten uns durchaus vorstellen, auch zumindest zeitweise längerfristig auf dem Land zu arbeiten. Viele kommen ja auch vom Land. Da müssen nur drei Bedingungen erfüllt sein. Die erste Bedingung wäre, es muss gute Infrastruktur da sein, also sowohl Internet als auch Mobilität. Es muss ein echt schöner Ort sein und es müssen andere Leute wie wir da sein, like-minded people. Und dann wäre das eigentlich eine klasse Sache. Und da haben wir uns gedacht, hey, das klingt ja verflucht nach Coworking auf dem Land, weil unsere Überzeugung halt ist, digitale Konzepte für den ländlichen Raum entstehen nur aus den Köpfen von Leuten, die da sind. Die Innovation entsteht ja aus Defizitempfinden meistens. Ja. Und wenn ich nicht in der Stadt sitze, dann denke ich mir Sachen für die Stadt aus. Und wenn ich auf dem Land sitze, dann komme ich auf Ideen, weil das ist ja ein Riesenmarkt. Der ist bloß ein bisschen schwieriger, weil er so groß ist und die Leute so ein bisschen vereinzelter sind, dann sehe ich vielleicht, was brauchen die da und dann könnte man viele Innovationssachen lösen. So, deswegen war, ne, dass man Mobilität der Zukunft, wie können eigentlich alte Menschen in Zukunft auf dem Land leben, etc. etc. So, das war so die Grundidee. Und als wir das gesehen haben, dass wir sagten, Mensch, man müsste Coworking auf dem Land bringen, wir sind ja die grüne Stiftung, haben wir natürlich gesehen, das hätte ja noch tausend andere tolle Effekte. Ne? Dann würden vielleicht die Leute nicht mehr so viel in die Städte reinfahren. Ja, ist ja total bekloppt heutzutage in Zeiten der Digitalisierung. In Kiel haben wir Fahrtsverbotendebatten, in Hamburg woanders. Ne? Das sind Einpendler, ja. Die müssten gar nicht reinpendeln. Das würde auch reichen, die würden ein-, zweimal die Woche reinfahren, größtenteils. Da hätte man weniger Schadstoffausstoß, ne, Klimaproblematik, da müssten die Straßen nicht immer, wären nicht so verstopft, müssten irgendwie nicht immer größer gebaut werden. Dann hätte man eine bessere Vereinbarkeit, wenn die Leute wieder da leben würden, arbeiten würden, wo sie leben. Dann, wenn sie dann wieder den ganzen Tag in ihrem Dorf sind, dann würden da diese Schlafdörfer wieder zu lebendigen Gemeinden werden, da würden neue Gemeinschaften erblühen, neue Cafés und Gewerbe sich ansiedeln. Es ist also ein Blumenstrauß an tollen Effekten, den man in diese arme kleine Bewegung rein projizieren kann. Ja? Aber tatsächlich, das ist sozusagen die Denke, dass man versucht, eigentlich das ein Versprechen, das die Digitalisierung ja bringt, wahrzumachen. Ne? Weil die bringt natürlich das Versprechen, dass man sagt, man kann entgrenzt arbeiten. Ja, man kann sagen, ich kann arbeiten, wo ich will. Bloß das passiert bisher überhaupt nicht. Ne? Der Trend ist sogar entgegengesetzt. Das heißt, die Digitalisierung treibt die Urbanisierung eigentlich immer noch weiter an. Und das ist das, was das Thema fürs Land bringen kann natürlich, ne? Leuten Zuzug. Ja? Und wir sehen also ganz deutlich, dass inzwischen auch immer mehr Kommunen und Bürgermeister begreifen, auch aus Gesprächen mit Leuten, ne, die sozusagen irgendwie Generation Y, in Zukunft wird ein Coworking Space genauso zur Daseinsvorsorge gehören wie ein Kaufmannsladen oder so. Deswegen sagen wir, das sind die drei großen K der Daseinsvorsorge, ja, Kita, Kaufmann, Coworking in Zukunft.
Okay, okay. Das klingt aber schon so, als wäre Coworking das Buzzword. Aber im Grunde genommen, was du gerade beschreibst, ist ja Co-Leben, sozusagen Co-Living. Kann das sein, dass es eben darum geht, dass man am Ende nicht nur zusammen arbeitet an einem Platz, sondern auch zusammen wohnt, zusammen lebt, sich organisiert und eben nicht mehr reinpendelt, rauspendelt?
Ich glaube, es gibt ein unheimlich großes Bedürfnis zu neuen Formen. Wie kann ich denn tatsächlich leben und wohnen? Und wo habe ich Platz dafür? Ne? Gerade wo der Druck in den Städten immer größer wird und immer teurer wird, das Leben hier. Wie kann ich draußen wohnen? Und im Augenblick hat die, ich sag mal, normale Kommunalpolitik die Antwort des Neubaugebiets mit Einfamilienhäusern, ja, und das reicht heute nicht mehr, ist bestimmt immer noch für bestimmte Leute angemessen. Es gibt aber viele Leute, die sich grundsätzlich irgendwie andere Bedürfnisse haben, sich was anderes vorstellen. Gibt ja auch gerade im Umland von Berlin viele gemeinschaftliche Wohnprojekte, muss jetzt ja, ne, manche suchen dann irgendwie die Kommune, aber es muss ja gar nicht auch sowas Enges sein, aber ich glaube, es ist sehr spannend, in neuen Wohn- und Arbeitsmodellen zu denken, auch sehr viel stärker daran zu denken, viele Leute wollen, glaube ich, auch gar nicht sich so sehr mehr auf einen einzigen Ort festlegen, sondern können sich eher vorstellen, ihr Leben an mehreren Orten aufzustellen, aber überall irgendwie zu Hause zu sein. Ja? Einerseits auf dem Land zu sein und die Vorteile zu genießen, aber das Stadtleben nicht komplett aufzugeben, sondern es auch noch zu können und dann nicht mehr nur als Gast vorbeizuschauen oder so. Ne? Und ich glaube, da ist jetzt ganz viel los und wird ganz ganz viel passieren in den nächsten Jahren.
Toll, ich bin gespannt. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich bin Gründer in der Altmark, ja. Sagen wir mal in der Altmark oder wo auch immer. Oder ich bin Bürgermeister und ich sage, ich will jetzt hier so ein Coworking Space organisieren.
Ja.
Was brauche ich denn? Und ich kann wahrscheinlich zu euch kommen. Was gebt ihr mir?
Ja, also was wir tun, ist natürlich tatsächlich, dass wir gerade Kommunen dabei helfen, dahin zu kommen, wie könnt ihr denn hier einen nachhaltig funktionierenden Coworking Space aufbauen? So, und das Erste, was wir sagen, ist meistens, vergesst eure alte Bibliothek hinten links, die gerade leer steht. Ja, das ist toll, dass ihr diesen Leerstand habt. Das heißt aber nicht, dass da unbedingt jetzt ein Coworking Space reingehört, sondern wir kommen dann eben und sagen, wir müssen hier in einem gemeinschaftlichen Prozess mit Leuten, die wir einbinden, wirklich für diesen Ort entwickeln, was funktioniert hier. Orte auf dem Land sind sehr unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Szenarien für Coworking Spaces oder Geschäftsmodelle für Coworking Spaces, die an unterschiedlichen Orten funktionieren und nicht funktionieren. Das eine ist ein Pendlerort im Speckgürtel. Das ist was ganz anderes als ein Städtchen, das irgendwie 50, 60 Kilometer von der Großstadt entfernt liegt oder ein kleinerer Ort, der noch weiter in der Diaspora liegt. Das heißt, das muss man sehr individuell anschauen und wie gesagt auch sich davon lösen, dass man das so top-down planen kann, sondern man sollte wirklich sagen, okay, und dann gehe ich jetzt hier mit Leuten, die ich hier in der Gemeinde oder im Umland schon habe, rein und versuche gemeinsam zu schauen in einem co-kreativen, in einem Beteiligungsprozess, hätte man früher gesagt, ja, was kann denn hier Sinnvolles entstehen, weil man muss, also unsere Überzeugung ist, dass ein Coworking auf dem Land ist halt ganz anders als in der Stadt und es sollten immer Orte sein, die eben Coworking, meistens Coworking Plus sind. Ne? Man sieht immer, je weiter ich rausgehe, da sind Bedarfe schon weggebrochen. Die können, wenn da plötzlich wieder ein zuverlässig geöffneter und besetzter und auch sehr einladender Ort ist, in dem man einfach reinmarschieren kann, da können ja noch viel mehr Sachen angeboten werden als in Anführungszeichen nur der Arbeitsplatz, sondern da können auch neue Services, da kann der Bankberater wieder einmal die Woche hinkommen. Das heißt, da kann man wieder neue Dorfmitten eigentlich entwickeln.
Aber trotzdem nochmal, ich hake jetzt trotzdem nochmal nach. Ich brauche einen Raum, ich brauche eine relativ große Fläche wahrscheinlich. Mhm. Ich brauche einen vernünftigen Internetanschluss.
Also die Grundvoraussetzungen sind natürlich klar. Man braucht einen geeigneten Raum. Da muss man sehen, welche Raumnutzungen habe ich denn. Ja, ein Coworking Space hat bestimmte Nutzungsforderungen. Die unterscheiden sich natürlich je nachdem, was ich da plane. So, ne, habe ich gerade gesagt, gibt unterschiedliche Nutzungsformen auch wiederum, die sich anbieten. Einmal macht man rein Pendler-Space oder man macht was wirklich, also dieses Dorf-Mit-Modell, wo ich noch andere Services habe oder in einem Ort funktioniert vielleicht auch was eher so Retreat-Charakter hat und wo dann auch die Möglichkeit für Leute aus dem Umland dabei ist, da sich auch noch mit reinzusetzen oder so, gibt's unterschiedliche Sachen. Aber grundsätzlich braucht man natürlich irgendwie eine Immobilie. Ja, es sollte eine sein, die möglichst schön gelegen ist. Wenn es geht, ja. Sie sollte natürlich möglichst guten Internetanschluss haben. Das heißt, Glasfaser ist eigentlich Gesetz, ja. Wenn man kein Glasfaser hat, sollte man es eigentlich nur machen, wenn man weiß, es kommt bald so, ne? Weil es sollte möglichst gut aus dem Umland erreichbar sein. Das heißt, ÖPNV, ne, ist wichtig. Am allerbesten ist natürlich immer ein kleiner Bahnhof oder sowas. Das heißt, dass man gut hinkommt. Und wie gesagt, es braucht die Leute im Umland, die sich da auch sagen, das ist mein Ort, die so ein Ownership da ausprägen. Da sollte man also von Anfang an auch schauen, kann ich Leute identifizieren, die sagen, ja, wenn Coworking Space nach XY kommt, fände ich das geil und würde mich damit reinhängen. So, ne?
Ja, okay. Das heißt, sonst besteht die Gefahr, dass da ein Coworking Space in der Landschaft steht und keiner
natürlich,
weiß
natürlich.
Davon.
Also die Idee, ich plane einen Coworking Space am Reißbrett in einer Kleinstadt und mache ihn auf und schaue dann mal, so wer kommt, ja, ist natürlich fatal.
Welche Probleme gibt's denn so mit der Landbevölkerung? Denn also mal Hand aufs Herz, das ist ja jetzt bestimmt nicht immer so, dass die Leute mit offenen Armen dastehen, oder?
Doch, eigentlich schon, ja, doch. Also wir haben jetzt noch nicht so richtig Gegenwind erlebt. Interessierte Nachfragen, ja, es ist natürlich ein städtisches Konzept, es heißt Coworking, ja, dann fragt man sich, was ist das denn so, ja, Coworking, dann kann man das erklären, das ist aber auch gut, dann wird klar, es ist irgendwie was anderes als ein Internetcafé oder so. Also was ich gelernt habe, ist auch sowieso, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken Stadtbevölkerung, Dorfbevölkerung irgendwie Mumpitz ist. Ja? Also wir sind jetzt ja sehr viel im Land unterwegs und gucken eben, wer kommt an diese neuen Orte, die sich da auftun. Inzwischen haben wir ja schon 16 und man stellt eben fest, dass auf dem Land natürlich auch alle gesellschaftlichen Schichten da sind und du hast da genauso den Filmemacher, den Ingenieur, die Designerin, wie du sie in der Stadt hast, die wohnen halt nur breiter gestreut und nicht alle irgendwie in Eimsbüttel oder in Friedrichshain oder so. Ja, das heißt, das ist da eher die Herausforderung, aber sie sind da und haben häufig gerade besonders, freuen sich besonders, wenn ein Ort aufmacht, wo sie sagen, ja, der ist für mich zugänglich und ich treffe da andere Leute so wie mich. Also ich hatte mal so ein Aha-Erlebnis, das war ganz am Anfang, da haben wir so eine Veranstaltung gemacht, um auch genau so eine Community in einem Ort zusammenzuholen und zu gucken, wer ist denn da. Und da kam auch eine Frau, die letztlich aus dem Personalbereich kam, weil jemand dachte, ach, das ist ja toll, jetzt hier sind endlich Leute, die verstehen, wovon ich rede. Ja, so, okay. Aber die sind da auf dem Land, man muss sie nur zusammenbringen. Ja. So, ne? Also das sind, da sind schon Chancen und dann ist Coworking aber auch auf dem Land eben, sag mal, nicht nur so für diese klassische Community, die, was man so aus der Stadt kennt, ne? Also wo man sagt, ja, es sind Startups, es sind Kreative, es sind ITler und so, sondern es kommen wirklich querbeet, ne? Es kommen Handwerker, es kommen Lehrer, wir hatten Soldaten, die interessanterweise eine gute Homeoffice-Regelung haben, ja. Okay. Es kamen Steuerberaterinnen, es kamen natürlich Coaches, also es kommen wirklich die Breite der Berufsfelder, die eigentlich durch ein Merkmal zusammenhalten, nämlich zum einen, sie können halt irgendwie ihren Arbeitsplatz irgendwohin mitnehmen, ja, und sie haben ein Bedürfnis nach sozialem Anschluss und Austausch und Netzwerk, so, das hält. Ne? Und dafür sind diese Orte auf dem Land eben unheimlich wichtig.
Gestern habe ich beim Talk mit dir den interessanten Satz gehört, wenn ich meine Ruhe will, gehe ich nicht in Coworking Space.
Genau, also ne? Man wird natürlich erleben, dass da vor allem Leute hinkommen mit der Hoffnung, ich treffe da andere. Ne? Also wir haben das auch erlebt, wenn wir irgendwo mit unserem mobilen Pop-up aufgemacht haben, hatten wir eine Eröffnung und am zweiten Tag kommt irgendwie die erste Person und die ist enttäuscht, wenn da nicht schon zwei andere sind. Ja? Die wollen Leute kennenlernen. Da aus und sich treffen und unterhalten, wollen natürlich auch in Ruhe arbeiten, aber wenn ich wirklich total meine Ruhe will, dann kann ich natürlich im Homeoffice bleiben. Ne? Weil man muss sehen, während in der Stadt Coworking eben einmal auch natürlich aus diesem sozialen und Lifestyle-Impuls getrieben ist, ist es natürlich auch ganz stark hier Büromieten. Ja? In der Stadt. Also was kostet Raum? Und die Kosten von Raum sind auf dem Land eigentlich kein Problem. Die Leute haben Platz und die kommen wirklich, von daher ist das Thema Community auf dem Land noch stärker.
Okay. Was erwartet mich denn als User in einem guten Coworking Space? Was kriege ich da?
Im guten Coworking Space kriegst du sozusagen, ich sag mal, die Basics. Das heißt, du hast irgendwie erstmal eine gute Atmosphäre. Ja, du hast einen Arbeitsplatz, an dem du einigermaßen deine Ruhe hast. Du hast Besprechungsräume. Du hast vielleicht einen Telefonraum, in dem du dich zurückziehen kannst oder in den andere sich zurückziehen, wenn sie länger telefonieren, um die Leute nicht zu stören. Du hast in der Regel guten Kaffee, ne? Das ist natürlich auch ein Basisservice im Coworking Space und da mehr oder weniger gastronomisches Angebot. Ne? Das hängt dann sehr davon ab, wo der ist und was die Leute anbieten wollen. Und als zweites, du hast eben das Community Management, das dir Möglichkeiten eröffnet. Das fängt an bei einem gemeinsamen Frühstück, beispielsweise jeden Montag. Das fängt an damit, dass du vernetzt wirst, ne? Dass also jemand sagt, hier, pass mal auf, Uli, da ist jemand, der denkt auch gerade über das und das nach, habe ich, ne? Vielleicht unterhaltet ihr euch mal, dass man also diese kleine Kontaktbörse eigentlich hat. Und dann natürlich in der Regel ein Angebot an kleinen Veranstaltungen, Meetups, Talks zu irgendwelchen spannenden Themen, an denen man teilnehmen kann. Das ist eigentlich das, was mir ein Coworking Space bietet.
Also es ist vor allem auch ein sozialer Raum.
Ja. Genau. Also ich stelle mir das immer so vor, wie so ein Pilz. Ja, du hast der Coworking Space, der räumliche ist eigentlich nur dieser Stängel von diesem Pilz und darüber wölbt sich als Dach diese Community. Mhm. So, ne? Und wir wissen, das ist das eigentlich Interessante an einem Pilz.
Ja, richtig. Jetzt nochmal kurz zum Coworkland. Seit wann gibt's denn die Genossenschaft? Was ist eure Aufgabe? Vielleicht kannst du es nochmal kurz umreißen. Was sind eure Services? Ich habe gesehen, ihr bietet auch Beratung an, ja. Man kann Angebote abfragen.
Also im Wesentlichen ist die Genossenschaft gibt's seit Februar letzten Jahres. Inzwischen hat sie 46 Mitglieder. wächst relativ dynamisch, hat eine Ausdehnung, also unser Handlungsfeld ist wirklich ganz Norddeutschland. Wir sind bis runter ins, also bis nach Südniedersachsen, bis in den Südwestbrandenburg, Nordwestbrandenburg ist es dann ja mehr oder minder. Im Fleming ist jetzt, Fleming, ne, ist okay. Jetzt Wiesenburg ist so unsere weiteste Ausdehnung, dann bis Süddänemark und also wir interessieren uns nicht für Grenzen, hört man daran schon, ja, weder für Landes- noch für Nationalen noch für Kreisgrenzen oder sowas. So, und für unsere Mitglieder bringen wir eben erstmal so ganz basale Services, wie gesagt, was die nicht unbedingt selber machen sollen. Ne? Wir bieten eine Internetplattform an, wo sie sich darstellen können. Da ist also jeder Space dargestellt. Wir arbeiten gerade an einer Buchungs- und Abrechnungsplattform, dass man darüber abrechnen kann, weil viele von denen machen das eben als zweites, drittes, viertes Standbein und haben keine Lust, sich um das Inkasso zu kümmern. Ja, das heißt, das wird dann mehr so Airbnb-mäßig. Die kriegen einmal im Monat eine Abrechnung und sind glücklich und das Geld natürlich. Dann beraten wir sie im Aufbau ganz stark. Ja, das, wie gesagt, wir haben Seminare, How to Cowork, zum Thema Community Management, zum Thema Raumausstattung mit Arbeitssicherheit und so weiter. Also alles Sachen, die man sich sonst irgendwie, wo Unsicherheit herrscht, die man sich sonst selber drauf schaffen müsste. Wir machen ganz stark auch Vermarktung, indem wir jetzt zu großen Arbeitgebern hingehen und da die Spaces unserer Genossen eben vorzeigen, sagen, Mensch, ist das nicht spannend, hier nach Büchen oder so deine Leute hinzuschicken, die wohnen da doch sowieso und brauchen da nicht mehr reinpendeln, weil das ist natürlich sozusagen das große Potenzial, dass man da anknabbern kann oder für Team-Retreats oder sowas. Wir machen Lobbyarbeit ganz stark, deswegen bin ich jetzt zum Beispiel hier auf der Grünen Woche, weil Rahmenbedingungen, damit Coworking auf dem Land fliegt, sich noch ein bisschen ändern müssen, was die Förderlandschaft angeht, was die Gesetzgebung im Bereich eben des Arbeitsrechts, mobiles Arbeiten angeht. Da sind wir noch sehr stark in der alten Arbeitswelt drin, wo man wirklich sagen muss, okay, was muss sich ändern? Also das ist so der große Reigen und darüber hinaus, wie gesagt, ganz wichtig, Netzwerkarbeit, dass wir die Leute untereinander vernetzen, dass wir Meetups selber machen, also Netzwerktreffen, wo man sich gegenseitig kennenlernt, wo man sich einfach gegenseitig Projekte vorstellt und einen kollegialen Austausch macht, ne, weil sozusagen so ein Schwarmwissen, das in der Genossenschaft ist, das ist schon ziemlich stark, das muss man nur aktivieren. Dann arbeiten wir daran, eine Toolbox aufzubauen, das wirklich für Leute, die gründen, dass die so ein Arbeitskästchen vorfinden, wo alles drin ist, Merkzettel zum Thema GEZ und welche Versicherung brauche ich eigentlich und ein Beispiel Nutzungsvertrag und so weiter. Also das ist das, was wir das ist unser eigentliches Tun, was wir den Genossen bieten und darüber hinaus sind wir eben für interessierte Regionalentwickler und Kommunen als sind wir beratend tätig, ne, und entwickeln mit denen auch Orte, gehen teilweise auch in Startbetrieb mit rein, wo wir sagen, okay, wenn am Anfang, das ist häufig so, dass irgendwie eigentlich es gewünscht ist, dass da noch ein Coworking Space sei, es gibt aber niemanden, der jetzt den wirklich betreiben will, weil am Anfang ist es halt auch noch kein Geschäft, muss man sagen. Ne? Das heißt, die Potenziale sind da, aber dann sagen wir auch, okay, wir können hier eine Zeit lang sozusagen den Laden ankurbeln. Mhm. Aber immer mit der Perspektive, dann wieder rauszugehen und dass es jemand von vor Ort macht, weil wir eben daran glauben, dass das Orte sind, die nicht irgendwie von der Kette betrieben werden sollen, sondern dass wirklich ganz individuell vor Ort Unternehmerinnen oder Kommunen oder in Partnerschaft das vor Ort am besten und auch am nachhaltigsten machen können.
Und nochmal ganz kurz, Mitglied werden kann jeder, der einen Coworking Space betreibt oder sich dafür interessiert,
einen zu betreiben. Genau. Also wir sagen immer in der Regel, wir kriegen ja relativ viele Anfragen inzwischen, dass wir uns sozusagen erstmal die Lage schildern lassen und irgendwie so eine Erstberatung machen und dann auch mal hinfahren und dann sagen wir den Leuten, man kommt mal zu unserem ersten How-to-Cowork-Seminar, das ist so der große Rundumblick, das machen wir mit dem Philipp Henschel zusammen, wo wirklich einmal durchdekliniert ist, alles, was man über so ganz schnell über Coworking auf dem Land wissen muss. So, und wenn ihr dann immer noch weitermachen wollt, ja, dann ist es sozusagen sinnvoll, in die Genossenschaft reinzukommen, weil dann können wir sozusagen aktiv anfangen, für euch zu arbeiten.
Und entstanden ist das Ganze in Schleswig-Holstein,
ja.
Nicht richtig? Da liegt der Kern von Coworkland.
Genau.
Ich habe gerade den vorletzten Podcast mit Martin Müller gemacht. Der baut gerade oder der fängt gerade an, das erste E-Sports-Leistungszentrum in Kiel, cool, in Schleswig-Holstein aufzubauen. Ja. Und es fällt auf, dass Schleswig-Holstein vielleicht dann doch ein paar Kilometer pro Stunde schneller ist, im Sinne von sich öffnen und positiv auf die Digitalisierung zuzugehen. Woran liegt das? Was sitzen da andere Leute bei euch oder was ist da anders?
Ich glaube, Schleswig-Holstein profitiert stark davon, dass es eigentlich lange kein Industrieland ist, ne? Dass wir also daher irgendwie zum einen, wenn ich es mal vergleiche, wo wir auch viel unterwegs sind, die Region um Wolfsburg, ne, wo man sagt, okay, da ist so ein dicker Volkswagen, ja, der saugt alle auf, die irgendwie was auf dem Kasten haben, ja, und da was machen wollen. Das gibt es bei uns nicht. So, das heißt, du hast sehr viele Leute, die eigentlich innovativ sind, die was auf dem Kasten haben, die gut ausgebildet sind, die aber gerne da bleiben wollen, die da sich dann überlegen, ja, was mache ich denn jetzt, ja? Und das heißt, da von daher hat sich jetzt in den letzten Jahren bei uns eine ganz starke Startup-Szene tatsächlich entwickelt, auch ganz stark im Bereich Social Entrepreneurship, die, glaube ich, ja relativ agil ist und dann auch weit vorne ist und dann eben auch tatsächlich so ein bisschen in diesen Seitenfeldern. Das heißt, wir werden in Schleswig-Holstein jetzt nicht die KI-Hochburg werden und auch nicht die Blockchain-Hochburg werden. Da pumpen andere Millionen rein. Ne? Aber genau diese Felder, wo du eigentlich innovativ sein kannst, mit einem relativ geringen Einsatz auch, ja, da kann man dann ganz schnell sein plötzlich, ne, und da kann man sagen, ja, E-Sport ist das ist tatsächlich etwas, wo sich bei uns wirklich von der CDU über die Grünen, ne, Parteienlandschaft her, von den Kommunen her plötzlich alle gesagt haben, ja, wir vergessen mal die ganzen Bedenken, das ist ein cooles Thema, das hat offensichtlich Zukunft, da gehen wir rein.
Ja, ist aber woanders unvorstellbar, also ja. Dass die CDU, ich sag mal jetzt Ballerspiele fördert, ja. In Anführungsstrichen, ist ja woanders nicht denkbar, bei euch ist es offensichtlich möglich. Und ein anderes Vorreiter-Bundesland schält sich für uns auch aus, das ist Brandenburg. Mhm. Das will ich auch nicht verschweigen, aber das ist eher so Berlin-driven. Ja. Das nähert sich aus dem Speckgürtel um Berlin, aus die Berliner Community. Aber ihr seid ja weit weg von, okay, ihr habt Hamburg, aber es ist vielleicht doch eine andere Umgebung. Ne? Und das fällt schon auf, dass bei euch da relativ viel in Bewegung ist. Mhm. Grüße nach Schleswig-Holstein.
Danke, freut mich. Mhm.
Jetzt noch ein Wort zur Grünen Woche.
Ja.
Du bist ja hier eine ganze Weile, glaube ich, eine ganze Woche verbringst auf der Grünen Woche. Die Grüne Woche ist, glaube ich, so bei den meisten, wenn sie sie überhaupt kennen, als Ernährungs- und Landwirtschaftsmesse abgespeichert. Was macht der Coworking Meister hier?
Ja, nee, das ist ja auch erstmal grundsätzlich der Fall, dass das so eine Messe ist, ne? Und es ist halt eine Publikumsmesse. Das heißt, da wird unheimlich viel Fleisch gegessen und es wird unheimlich viel hintergekippt und so. Aber einmal, was ich an diesem Thema, das ich da gerade bearbeite, Digitalisierung, ländlicher Raum, Coburg total mag, ist, dass man so in zwei Welten unterwegs ist. So, ne? Ich bin selber so ein Hybrid zwischen Stadt und Land aus meiner eigenen Biografie. Und du bist halt einerseits auf irgendwelchen coolen Xing-Konferenzen oder so mit dem Thema New Work unterwegs, ja, und dann stehst du halt auf der Grünen Woche oder stehst bei uns auf der Norla, das ist so die große Landwirtschaftsmesse, und schnackst da mit den Bauern und erklärst denen mal, was das Dummtück hier soll, so, ne? Und das finde ich total charmant, weil das passt eigentlich schon ziemlich gut zusammen. Und auf der Grünen Woche ist es dann natürlich schon so, dass wir diese Kontakte auch suchen, also auch zu Leuten, die eigentlich aus anderen Gründen da sind und das dann aber auch spannend finden, was zu sehen, weil das sind ja Handlungswege, die sind jetzt eben nicht nur interessant für irgendwie Hipster, die aufs Land gehen oder so, sondern es sind ja unheimlich viele Leute und auch viele offene und innovative Leute auf dem Land und dann auch bei uns auch viele Leute, die wirklich schon lange in Transformation sind, wenn die irgendwie einen Hof haben oder sowas. Ne? Das heißt, ein Bauer ist eigentlich meistens ein recht innovativer Denker, weil der muss immer nach dem nächsten neuen Ding sich Ausschau halten, ne? Weil die Landwirtschaft bringt's nicht mehr so. Viele haben sich davon schon verabschiedet und dann wissen sie, okay, das Heuhotel, das läuft nicht mehr, Ponyhof funktioniert noch, aber ich brauche jetzt noch was Zweites und Neues, so womit ich weiterhin hier einfach resilient auf dem Land leben kann. So, und das ist einfach ein spannendes Thema und du musst alle dabei haben. Und dann ist es natürlich so, dass hier einfach auch dann doch die Fachminister, die für diese ganzen Themen in Landwirtschaft und so zuständig sind, auch die sind, die für die ländliche Entwicklung zuständig sind. Und dieses Thema Digitalisierung auf dem Land ganz oder zum Teil teilweise einfach auf dem Tisch haben und da auch Akzente setzen müssen. Die sind alle da, mit denen unterhält man sich, wenn es um zum Beispiel dieses Thema Förderprogramme, da musst du mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium reden und hier hängt man dann mit denen irgendwie nach 6 an der Bar rum oder so. Das heißt, das ist ein toller Ort für Lobbyarbeit. Und dann ist eben heute und morgen hier das Zukunftsforum ländliche Entwicklung. Das ist nochmal so ein kleiner Fachkongress, der sich wirklich nur um diese Zukunftsthemen dreht, natürlich auch viel Landwirtschaft, aber auch ganz viel eben, wie wollen wir eigentlich auf dem Land in Zukunft leben. Also von daher ist es schon ein ungewöhnlicher, aber spannender Ort.
Okay, super. Ja, dann kommen wir zum Schluss. Ich habe noch drei Schlussfragen, die wir jedem Gast stellen oder ich. Erstmal drei Tools. Mit welchen drei Tools arbeitest du täglich? Nenn uns mal drei Tools, auf die du nicht verzichten kannst.
Trello, Slack und Nextcloud.
Trello ist Projektmanagement, Slack ist Kommunikation, Nextcloud ist eine Cloud, wie der Name sagt.
Genau, also du musst dir vorstellen, wir bauen jetzt gerade eine neue Organisation aus, diese Genossenschaft, die hat jetzt demnächst 7 Mitarbeiter, ist aber komplett dezentral, ne? Das ist in unserer DNA natürlich drin. Das heißt, wir haben Leute in Hitzacker, wir haben Leute in Bliesdorf, in Kiel, in Itzehoe und wir müssen aber relativ performant zusammenarbeiten. Und das ist sehr spannend, jetzt wirklich mal eine Organisation von Grund auf neu aufzubauen, die komplett remote arbeitet. Ganz spannendes Thema und bin auch sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Aber das machen wir sehr viel, ja.
Okay. Aber das funktioniert schon oder?
Ja, das funktioniert also bisher ausgezeichnet, weil wir auch sozusagen natürlich Leute haben, die das selber auch wollen. Ne? Es ist jetzt schwieriger, ich habe da auch schon Organisationsentwicklung gemacht, wo du es in Organisationen das einführst, die halt vorher anders gearbeitet haben. Da hast du dann immer natürlich die Begeisterten und die Widerständler und so. Und das gibt's hier halt nicht, weil es ist klar, wir müssen das machen, weil wir sehen uns halt echt nicht oft. Ja, weil wenn man sich von Kiel nach Hitzacker sind es mal fast 3 Stunden so, ne? Oder 2,5. Und das machst du mal nicht eben so.
Okay, welcher ist dein Lieblingsort?
Wovon?
Dann einfach, wo bist du am gernsten, am liebsten?
Am liebsten bin ich in Rayol, Canadels, ich höre mal in Frankreich an der Côte d'Azur.
Oh, das klingt gut. Das klingt gut. Bist du da jeden Sommer oder?
Da sind wir jeden Herbst, ja, das ist unser Herbstdomizil.
Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Und dann ist die Frage nach einem Gast. Welchen Gast empfiehlst du uns als nächstes für unseren Podcast?
Als nächsten Gast für euren Podcast würde ich euch mal Ole Wintermann von der Bertelsmann Stiftung empfehlen.
Okay. Alles klar. Vielen Dank, Uli Bär, für das interessante Gespräch. Noch ein paar interessante Tage auch auf der Grünen Woche und wir hören uns, wir sehen uns bald wieder.
Alles klar, vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.
Digitale Provinz, der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen. Folgt uns auf Twitter oder besucht uns im Netz unter digitale-provinz.de.